Guten Tag, man nennt mich Thomas und ich möchte euch heute meine Geschichte erzählen, wie mein Weg zum Ewigen Bund und damit einhergehend dann auch zum Vaterländischen Hilfsdienst war. Bei mir war mein Erkenntnisweg schleichend. Er fing langsam an, steigerte sich dann immer mehr, bis dann Überzeugungen gewachsen sind, die dann immer wieder überprüft wurden und sich dann immer weiter gefestigt haben, sodass ich dann an dem Punkt kam, wo ich jetzt heute bin und dieses Video aufnehme. Ich beschreibe das gerne, meinen Erkenntnisweg in Form einer sogenannten Exponentialfunktion. Am Anfang, da passieren Dinge und in einem selbst merkt man noch gar nicht groß Veränderungen. Das schleicht sich so langsam an und mit jeder Erkenntnis, die man so gewinnt, steigert sich das dann immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und ja, dieser Erkenntnisweg im Inneren ist im Prinzip eine Summe aus Erfahrungen, die ich gemacht habe, so dass ich dann heute euch diese Geschichte erzählen kann. Und wo beginnt sie bei mir? Also ich werde nur ein paar Beispiele nennen, quasi wegweisende Erkenntnismomente, wo ich für mich festgestellt habe, okay, hier läuft irgendwas völlig verkehrt. Mein erster Moment, wo ich festgestellt habe, da stimmt was nicht, das war der Angriff der NATO auf Serbien 1999. Ich habe in der Schule gelernt, von Deutschland darf nie wieder ein Krieg ausgehen. Und auf einmal höre ich in den Nachrichten, dass deutsche Bomber Serbien zerlegen. Und das war für mich ein richtiger Schock, weil das für mich eigentlich ausgeschlossen war, da das Grundgesetz das ja ganz klar vorschreibt, wann, wie, wo die deutsche Bundeswehr eingesetzt werden darf. Und das war für mich dann ein Moment, wo ich festgestellt habe, dass das, was die Politik dort macht, stimmt nicht mit dem überein, was eigentlich ihr Auftrag ist, der durch das Grundgesetz klar definiert war. Und der nächste Punkt, wie bei vielen wahrscheinlich auch, war dann der 11. September, die Vorfälle in New York. Aber in dem Falle nicht die Aktion selber, sondern eine Berichterstattung der BBC, die ich damals dann schaute, wo dann eine Reporterin vor der Stadtkulisse stand und dann berichtete, dass ein drittes Gebäude eingestürzt sei. Und wie sich dann im Endeffekt herausstellte, war im Hintergrund dieser Aufnahme, es war eine Live-Schaltung, da stand das Gebäude noch. In dem Moment, was? Also heißt das jetzt, die Medien berichten etwas, was noch gar nicht geschehen ist? Also bekommen die gesagt, was die berichten sollen? Das war so der zweite Moment, wo ich wirklich vom Glauben abgefallen bin. Dass so, okay, also die Medien als die vierte Säule im Staat, die auf die Unzulänglichkeiten und quasi, wie sagt man immer schön, ne, auf den Dreck zeigt, der nicht rund läuft, sodass dann politisch gegengesteuert werden kann, sodass es dann wieder in rechte Bahnen geführt wird. Dieses Bild war ganz schön angeknackst. Und im weiteren Verlauf der Geschichte war dann noch so ein extremer Moment, wo die Bundeswehr dann in Afghanistan eingesetzt wurde. Mit den Worten in den Medien, ja, das sind jetzt friedenserzwingende Maßnahmen. Wie bitte? Friedenserzwingende Maßnahmen? Das ist doch Krieg. Frieden erzwingen? Das macht man mit Krieg. Und da kam mir dann, hatte ich ein Jahr vorher gelesen, George Orwells 1984 in den Sinn mit dem sogenannten Orwellschen Neusprech. Und auf einmal sehe ich das in den deutschen Medien, dass sie genau dieses Konzept, was George Orwell in seinem Buch beschrieben hat, dass sie das anwenden. Dass sie Begriffe umdefinieren, damit die dann, was ich, schöner klingen. Wobei Frieden erzwingen klingt jetzt auch nicht wirklich viel besser, aber ist halt nicht das Wort Krieg drin. Ja, das ist das. Also da war das Thema mit den Medien sehr angeknackst und da dachte ich mir, ja, da musst du was tun. Komm ins Tun. Ne? Wie Goethe sagte, Erfolg hat drei Buchstaben, Tun. Dachte ich mir, ja, dann gehst du jetzt in die Medien und machst ordentlichen Journalismus. Und dann bin ich zu einem Radiosender gegangen, bin ein Nachrichtensprecher geworden und wollte dann über Missstände aufklären. Ich nehme mal also ein Beispiel. Ich wollte über Windkraftanlagen etwas berichten, wo es extreme Umweltverschmutzungssituationen gab. Und dann kriegte ich von der Nachrichtenchefin gesagt, nee, also den Beitrag können wir nicht bringen, weil ein Werbekunde von uns, der baut die Dinger. Okay, das heißt, ich darf über Missstände nicht aufklären, wenn derjenige, der den Dreck verursacht, Werbekunde bei einem Medium ist. Da gab es noch mehrere solcher Situationen, wo ich dann im Endeffekt ernüchternd feststellen musste, ja, also über diesen Weg die Menschen darüber aufklären, über die Missstände, sodass sie die Erkenntnis erlangen, dass sich was ändern muss, ist nicht möglich. Das war sehr ernüchternd. Und dann dachte ich mir, na gut, kannst du jetzt nichts machen, dann machst du was Ordentliches, lernst nochmal einen weiteren Beruf und habe dann ein Ingenieurstudium absolviert, wo dann der nächste große Hammer für mich und meinem Erkenntnisweg kam, nämlich dass dort über wissenschaftliche Theorien gesprochen wurde, die aus meiner Sicht, aus meiner Wahrnehmung heraus gewisse Logikfehler in sich tragen. Sprich, aus wissenschaftlicher Sicht war ich der Meinung, das müsste nochmal auf den Prüfstand, um nochmal genau zu gucken, ist das wirklich so? Und jedes Mal, wenn ich solche Sachen dann angesprochen habe, Sachen, die ich nicht nachvollziehen kann, weil sie auf mich unlogisch wirken, wurde mir nicht die Logik dahinter erklärt, damit ich das dann nachvollziehen kann, sondern da wurde ich abgekanzelt mit, ja, das ist so, das ist nicht zu hinterfragen. Das war der nächste große Hammer für mich. Aha, also Politik macht, was sie will, die Medien machen, was sie wollen und die Wissenschaft stellt Dogmen auf, die nicht zu hinterfragen sind. Ich dachte immer, Wissenschaft wäre, dass man etwas in den Raum stellt und das dann überprüft wird. Und wenn das dann nicht überprüfbar ist, dann muss man andere Wege suchen, um Erkenntnisse zu erlangen in der Wissenschaft. Also müsste doch es erlaubt sein, dass Theorien, die ja vielleicht auch schon seit längerer Zeit angewandt werden, dass man die in Frage stellt. Das ist doch Sinn der Wissenschaft, dachte ich immer. Naja, war dann wohl nicht so der Fall. Der Rest des Studiums war auch sehr spaßig. Da hatte ich nämlich einen gewissen Ruf weg. Ja, Wissenschaft war für mich dann ein gebranntes Kind, weil ich habe der Wissenschaft vollumfänglich getraut, dass sie eben diesen wissenschaftlichen Weg geht. Und ja, dem war und ist wohl nicht so. Auch da war es wieder der, der die Musik bezahlt, der bestimmt auch was gespielt wird. Ja, also, was kann man tun? Ich wollte immer was tun. Ich wollte nicht warten, bis irgendwas passiert, sondern ich wollte aktiv etwas tun, damit man diese Grundsituation ändern kann. Und ja, dann kam ich auf die Idee, ja gut, dann geht doch in die Politik. Such dir eine Gruppierung, die einen ideellen Wert vertritt und wo ich das Gefühl habe, dass die wirklich in der Lage sind, dann fundamentale Dinge zu klären, die einfach zu klären sind, die falsch laufen. Und bin dann durch Zufall eigentlich auf die Piratenpartei in Schleswig-Holstein gestoßen. Also ich bin da nie eingetreten, aber ich habe da oft mit Leuten gesprochen, habe Fragen gestellt und die wurden auch alle immer beantwortet und klang auch alles sehr logisch. Und die Ideen, die sie hatten, wie man das System wirklich fundamental ändern kann, fand ich nicht schlecht. Und dann waren dann die Wahlen, die Partei ist wirklich in den Landtag eingezogen und kurze Zeit später haben sie sich verhalten wie alle anderen Parteien auch. Das war dann der nächste große Klatscher, den ich auf meinem Erkenntnisweg erfahren musste, nämlich die Erkenntnis, ja, ein Parteiensystem kann man mit einer Partei leider nicht reformieren. Denn sonst hätte das ja möglich sein müssen, weil der ideelle Wert, bevor sie in einen Landtag in dem Fall eingezogen sind, dann hätten sie ja dann anfangen müssen, das zu ändern. Haben sie aber nicht. Ja, und dann, was macht man dann? Ja, dann habe ich mir das Grundgesetz genommen, habe das wirklich durchstudiert. Was gibt es da für Sachen, die man da machen kann? Und da stieß ich auf ein Grundgesetz, wo die Änderungen, die seit der ersten Veröffentlichung nachträglich eingeführt wurden, mit aufgeführt waren. Und da musste ich feststellen, oh mein Gott, dieses Grundgesetz wurde ja völlig verwässert, verändert und oft eben zum Nachteil der Menschen, wo ich dann ja, aber auch beim Grundgesetz dachte, Mensch, das kann doch nicht der Weisheit letzter Schluss sein, dass wir irgendwie nur hinkriegen müssen, dass sich die Leute an das Grundgesetz halten, weil selbst das Grundgesetz hat mittlerweile Dinge in sich drin, die ich nicht mehr vertreten kann. Und ja, dann bin ich auf den Artikel 146 gestoßen. Dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Also, Umkehrschluss, das Grundgesetz ist keine Verfassung, sprich, wir brauchen eine Verfassung. Ja, und wo kriegen wir die her? Das war dann die Frage, die ich mir stellte und bin dann auch relativ schnell bei den Recherchen auf die verfassungsgebende Versammlung gestoßen, die dann über eine Nationalversammlung eine Verfassung abstimmen wollten, diese dann nach dem Artikel 146 einsetzen und damit wäre dann eine Verfassung da, mit der man arbeiten kann. So, dann stellte sich aber für mich heraus, als ich diese Verfassung durchgelesen habe, diese Entwürfe, dass die gar nicht so viel anders sind als das jetzige System. Hab dann auch Fragen gestellt, was, dass man da nicht was anderes machen könnte, damit das besser funktioniert. Und da wurde ich doch sehr harsch in die Schranken gewiesen. was dann für mich auch klar war, okay, also denen ist in erster Linie nur ihr Wohl im Sinne und nicht das Wohl der Menschen im Allgemeinen. Also verfassungsgebende Versammlung war auch nichts. Aber dank der verfassungsgebenden Versammlung bin ich auf eine Gruppierung gestoßen, die sich mit dem sogenannten gelben Schein, dem Staatsangehörigkeitsnachweis der BRD, beschäftigte. Und da dachte ich mir, ah, okay. Und durch diesen gelben Schein wiederum bin ich das erste Mal mit dem sogenannten RUSTAG, mit dem Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz von 1913 in Berührung gekommen. Und da war ich dann schon überrascht, warum ein Staatsangehörigkeitsnachweis auf ein Gesetz zurückzuführen ist, was ja was über 100 Jahre alt ist. Das fand ich schon komisch. Dann habe ich dann in das geltende STAG, also das aktuelle Staatsangehörigkeitsgesetz, geschaut und musste dann mit Erstaunen feststellen, dass das Ausfertigungsdatum, ich weiß jetzt nicht mehr genau den Tag, aber dass da Ausfertigungsdatum 1913 drin stand. Okay, das heißt, dieses RUSTAG ist für uns tatsächlich noch sehr relevant. Aber warum? Warum ist das relevant? Es gibt doch ein neues Staatsangehörigkeitsgesetz. Naja, wie auch immer. Ich habe mich dann rangemacht, gemäß der Anweisungen, die in dem RUSTAG aufgeführt sind, meine Nachweise mit meinem Vater und meinem Sohn zusammen. Es war wirklich eine schöne Zeit, wo wir gemeinsam eben die Ahnenforschung betrieben haben, dann in die entsprechenden Gebiete gefahren sind, um dann in den Archiven diese Registerauszüge zu besorgen. Das war ein sehr, sehr verbindender Moment, den ich in der Familie dann erfahren durfte, und das war eine wunderbare Zeit. Und dann hatten wir diese Nachweise. Ja, und was jetzt? Jetzt wollten wir den gelben Schein beantragen und die wollten mir den nicht geben. Aus sehr komischen Gründen habe ich nie so richtig nachvollziehen können, wo das Problem jetzt genau liegt, mir einfach so einen Wisch auszustellen. Aber das war auch, wie sich dann im Nachhinein herausstellte, gut, denn ja, das Ziel dieser Gelbscheingruppierung scheint zu sein, dass man sich eben diesen Schein holt, den in die Schublade legt oder noch schlimmer, sich dann mit irgendwelchen Behörden der BRD anlegt und meint, irgendwelche Rechte geltend machen zu wollen. Das ist sehr, sehr schwierig, beziehungsweise ist keine Form der legitimen Rechteeinforderung. Aber ich hatte die Nachweise, die laut RUSTAG entsprechend notwendig sind, um nach diesem Gesetz eine Staatsangehörigkeit in glaubhafter Weise dartun zu können. Und das war schon mal viel wert. Also auch diese Gelbscheingruppe, Gruppierung war, es war zwar eine Sackgasse, aber da bin ich dann wieder auf diesen nächsten Stein gestoßen, den ich dann wieder umdrehen konnte. Und ja, daraufhin habe ich dann angefangen, ja, weil das Gesetz halt eben aus dem Deutschen Reich war, habe ich angefangen, mich mit dem Deutschen Reich mehr zu beschäftigen. Und habe dann die Verfassungsurkunde von 1871 durchstudiert, habe mir das bürgerliche Gesetzbuch von 1900, also die Originalfassung, angeschaut und musste dann wirklich feststellen, mein Gott, unsere Ahnen haben Unglaubliches geschaffen. Bei den Forschungen durfte ich feststellen, dass unsere Ahnen es geschafft haben, aus den ganzen Systemen, die ja dann im 20. Jahrhundert auch teilweise verfeindet gegenüberstanden, ne, Kapitalismus, Sozialismus, dass im Deutschen Reich unsere Ahnen die besten Teile aus den Systemen genommen haben und haben sie in ihr Staatskonstrukt integriert. Das Thema Demokratie, das Thema Sozialismus, das Thema Kapitalismus, also freier Markt, staatliche Kontrolle von zum Beispiel Infrastruktur und eine demokratischere Grundstruktur, wie ich sie vorher nie gesehen habe, dass wirklich jeder in der Gemeinde einen ganz wichtigen Teil in diesen demokratischen Strukturen einnimmt und als mündiger Bürger sehr, sehr viel Einfluss über den Reichstag hat, was im Reich zu geschehen hat. Es wird ja immer gesagt, der Kaiser sei ein allmächtiger Führer, ja, aber mitnichten. Das ist ein Amt. Das ist ein Amt wie eine Art Bundespräsident. Das heißt ja auch Präsidium des Bundes, genannt deutscher Kaiser. Es ist ein Amt, nichts weiter. Und der Reichstag hat einen sehr gewichtigen Einfluss. Das durfte ich dabei erfahren. Was ich aber dabei auch erfahren musste bei diesen Recherchen, dass wir in einem andauernden Kriegszustand sind. Und genauer gesagt in einem Kriegs- und Belagerungszustand. Und dass dieser Zustand dafür sorgt, dass wir diese ganzen unsäglichen Wirkungen um uns herum erleben müssen. Also sprich einen hybriden Krieg gegen die Menschheit, gegen die gesamte Menschheit, nicht nur gegen die Deutschen, gegen die gesamte Menschheit. Ne? Teilweise eben hybrid, teilweise auch wirklich heiß, wenn man jetzt an den Nahen Osten denkt, was sich die USA so da geleistet haben oder die NATO. mit Serbien oder jetzt aktuell in der Ukraine. Da kann man nicht mehr von reinem hybriden Krieg sprechen, aber vor allen Dingen gegen die Deutschen wurde ein extrem heftiger hybrider Krieg geführt, bis heute. Deswegen erleben wir diese Situationen, die wir jetzt gerade erleben müssen. Und dass nichts von dem wirklich dazu dient, dem Wohle der Völker zu dienen, sondern ja, einfach Machtinteressen durchzusetzen. Sprich, für die Menschen selber gibt es im Moment in diesem System kaum eine Möglichkeit, sich da tatsächlich sinnvoll zu beteiligen. Also, es ist ein krankes System, was nicht heilbar ist. Das war eine der wichtigsten Erkenntnisse in diesen Recherchen. Und was noch viel wichtiger ist, dass es tatsächlich ein System gibt, was nach wie vor Gültigkeit hat, was uns diese Möglichkeit gibt, anzuknüpfen an die Erfolge und Errungenschaften unserer Ahnen. Aber wie kommen wir aus dem jetzigen System wieder zurück in das System, wo wir dann anknüpfen können? Und da hatte ich lange Zeit keine Idee. Hab dann ja einfach meine Arbeit gemacht und hatte das zwar die ganze Zeit im Hinterkopf, aber wusste nicht so richtig, wie komme ich da jetzt voran. Und dann ging dann 2019 dann diese Corona-Geschichte los und da bin ich dann auf den H.J. Müller, also Hans-Joachim Müller, gestoßen. In diesem Sinne, Hans-Joachim Müller, vielen, vielen lieben Dank für diese Zeit, denn durch Hans-Joachim Müller bin ich auf Bismarcks Erben gekommen, denn er hat in seinen Sendungen damals Bismarcks Erben erwähnt, wo ich sofort hellhörig wurde. Weil Bismarck, mit dem hatte ich mich auch schon beschäftigt und wusste, was er geleistet hat, was wir ihm zu verdanken haben. Und dank Hans-Joachim Müllers konnte ich mich bei Bismarcks Erben umschauen, dann beim Ewigen Bund und bin dann auf den Vortrag von Sascha gestoßen, Deutsch oder Deutscher, die Lösung der deutschen Frage. Und da war endlich der Schlussstein, den ich die ganze Zeit gesucht habe. Wie komme ich von A nach B? Oder besser gesagt, von A nach C über B, nämlich das Gesetz über den Vaterländischen Hilfsdienst von 1916, was nach wie vor Gültigkeit hat. Das war der Verbindungsstein, den ich brauchte, um die Erkenntnisse, die ich vorher schon gewonnen hatte, dass die einzige Lösung das Deutsche Reich ist, wie wir da hinkommen. Und ja, seit August 2020 bin ich Teil vom Ewigen Bund und in dem Zuge dann auch Teil des Vaterländischen Hilfsdienstes. Und ja, entgegen allen anderen Stationen, die ich so durchlaufen habe und da teilweise auch harte Erkenntnissprünge erleben musste, darf ich beim Ewigen Bund tagtäglich erleben, dass die Überzeugungen, die ich mir erarbeitet habe, dass die zwar immer wieder auf den Prüfstand gestellt werden, aber immer wieder bestätigt werden oder sich noch verstärken. Das ist die wichtigste Erkenntnis, wo wir jetzt hier, um bei der Kurve zu bleiben, so in diesem Bereich hier wären, ne, was ist zu tun noch an Erkenntnissen? Klar, keiner kann von sich behaupten, alles erreicht zu haben an Erkenntnissen, was es zu erreichen gibt. Ne? Dann würde man zu Rechten Gottes sitzen. Da ist noch, habe ich noch einen weiten Weg vor mir. Aber die Erkenntnisse, die ich brauche, um aus dem jetzigen Kriegszustand wieder in einen Zustand der Welt sogar zu kommen, indem es uns ermöglicht wird, unter einem Schutzmantel uns im Inneren frei entfalten zu können. Diese Überzeugung ist immer wieder bestätigt worden. Und ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich seit fast 4 Jahren jetzt ein Teil davon sein darf, dass ich meinen Beitrag leisten darf, meine Pflicht erfüllen darf, damit wir tatsächlich wieder in die Handlungsfähigkeit kommen von etwas, was unsere Ahnen in mühevoller, schweißtreibender Arbeit erarbeitet haben und was im Prinzip alles beinhaltet, was wir benötigen, um uns frei entwickeln zu können. Das war mein Weg zum Ewigen Bund. Ich danke euch sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt und hoffe sehr, dass ich den einen oder anderen, auch wenn wir uns jetzt noch nicht kennen, aber den einen oder anderen kennenlernen darf, denn wir brauchen euch, wir brauchen das deutsche Volk, denn ohne das deutsche Volk geht es nicht, den legitimen Weg zu gehen, damit seine Majestät, der deutsche Kaiser, wieder in die Handlungsfähigkeit kommen kann und somit dann auch unser Gesamtstaat. Komm einfach mit in eine glorreiche, goldene Zukunft. Danke.